Wer von euch wurde denn schon mal angehupt? Also bei mir war das neulich so, meine Frau und ich haben einen Höhenunterschied, Körpergröße. Das heißt, immer wenn wir ins Auto einsteigen, ist da so ein Spiel, das gespielt wird. Wenn sie zuerst oder vor mir drin war, dann muss ich den Stuhl ganz nach hinten fahren und dann muss ich die Spiegel machen. Und dann, wenn sie einsteigt, dann macht sie das Spielchen zurück. Und ich war vor ein paar Wochen, war ich mit dem Auto abends kurz unterwegs. Ich wollte nur 10 Minuten irgendwo was kurz besorgen und habe gedacht, als guter Ehemann, liebevoll der ich bin, mache ich nur den Stuhl. Spiegel kann ich ja noch so oder so ziemlich gut gucken. Das heißt, wenn sie dann am nächsten Morgen ins Auto einsteigt, muss sie nur den Stuhl nach vorne tun und die Spiegel sind schon in Ordnung. So fuhr ich dann längs und bin dann links abgebogen, als es plötzlich sehr laut von hinten ertönte. So, wer keinen Führerschein hat oder wer das vielleicht nicht weiß, es gibt im Auto einen toten Winkel. Wenn man einen Spiegel hat, da gibt es einen Bereich, den kann man nicht sehen. Wenn man jetzt so schlau ist wie ich und dann auch nochmal die Spiegel nicht einstellt, dann wird dieser tote Winkel plötzlich sehr groß. Das heißt, ich habe nach hinten geguckt, in den Spiegel, und habe gedacht, alles gut, und wurde plötzlich angehupt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weise auf dieses Hupen zu reagieren. Ja? Ich kann mich aufregen, ja, du mich auch, ja? Und einfach weiterfahren und dann baue ich einen Unfall. Und ich bin dran schuld. Oder ich kann hören auf die Kritik von außen, dass ich etwas falsch gemacht habe und wieder in meine Spur gehen. Entschuldigung, ja. Ich muss lachen, weil ich habe dann heute tatsächlich wieder die Spiegel nicht eingestellt. Aber der Vers, den ich heute Abend mit euch betrachten möchte, handelt davon, wie wir mit Kritik umgehen oder wie wir mit Feedback umgehen. Wir sind immer noch in den Sprüchen. Und heute will ich mit euch Sprüche 12, Vers 1 angucken. Dort steht, wer Zucht liebt, der wird klug. Aber wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Ich mag es im Englischen, stupid. Ja, also so ein richtiges, bleibt dumm. Naja, also, wer Zucht liebt, der wird klug. Wer aber Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. An sich macht das für mich total Sinn. Eigentlich, ich habe den Vers gelesen, habe gedacht, ja gut, dann kann ich den lesen und dann mich wieder hinsetzen. Gibt ja nicht viel, ist ja selbsterklärend. Und trotzdem möchte ich ein bisschen Zeit nehmen, dass wir das zusammen angucken. Und zwar unter 3 Punkten schlussendlich. Wo bist du jetzt? Wo willst du hin? Und wie machen wir das? Also wo bist du heute? Der zweite Teil vom Vers sagt es ziemlich klar. Wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Nicht der wird dumm, der bleibt dumm. Das heißt, der Autor dieses Spruches geht davon aus, in erster Linie, dass du dumm bist. Und als ich bin mittlerweile 36, mit 25 ist mir das erste Mal so aufgefallen, mit 25 habe ich auf den Stefan von 15 zurückgeschaut. Und den hier gemacht. Da war ich ziemlich dumm. Nun, komischerweise gucke ich jetzt auf den Stefan von 25 zurück und mache das Gleiche. Und mein Bauchgefühl ist, diejenigen von euch, die schon die 10 Jahre weiter sind, dass ich mit 45 wahrscheinlich auch ähnlich auf 35 zurückschauen werde. Da ist eine Tendenz, also meine Hoffnung ist natürlich, dass es immer weniger dieses Faktor in sich hat. Aber wir alle, wenn wir zurückschauen, können ziemlich gut erkennen, ja, damals war ich nicht so klug, wie ich es heute bin. Und das bedeutet dann auch im Schritt, dass ich, wenn ich von zukünftig nach heute blicke, ich hier heute, du hier heute, nicht so klug bist, wie du dir das vielleicht hoffst. Das gilt für alle, für unsere Pastoren, für unsere Älteste, für uns Trainees vor allem, wir tendieren dazu, uns selber sehr klug zu schätzen. Wir sind in erster Linie, müssen wir eingestehen, dümmer, als wir es zugeben wollen. Und dort bleibst du auch, wenn du nicht lehrbar bist. Und ich finde es interessant, wer Zurechtweisung hasst, der bleibt dumm. Das ist ein hartes Wort. Hassen. Zurechtweisung hassen, also eine starke Abneigung dagegen. Und ich glaube, das hat mit Stolz zu tun. Stolze Menschen sind nicht belehrbar. Stolze Menschen denken, ich habe es gecheckt, ich weiß, was Sache ist. Ich brauche nicht das Hupen, ich bin ein guter Autofahrer. Die wollen nicht einsehen, dass sie tote Winkel in ihrem Leben haben. Als ich das studiert habe im Hebräischen, ich finde es tatsächlich interessant, das Wort, das wir als dumm übersetzen, heißt eigentlich verbrennen. Also wer Zurechtweisung hasst, der verbrennt sich, also der zerstört sich selber. Und das ist unser Ausgangspunkt. Jeder, du und ich heute, wir stehen hier vor einer Entscheidung. Ne? Bleib still, bleib dort, wo du bist und bleib dumm oder werde klug. Und das ist der nächste Schritt. Okay, ich erkenne, okay, ich bin nicht da, wo ich sein möchte. Wo will ich denn hin? Also wer Zucht liebt, der wird klug. Also das Ziel ist, klug zu werden, weise zu werden, richtig zu handeln, das Leben mit dem Leben richtig umzugehen, besser umzugehen. Und das ist ja eine der Kernaussagen in den Sprüchen. Die Frage von Weisheit, also wenn man die Sprüche durchliest, die gehen ja alle in diese Richtung. Du willst weise leben, du willst richtig handeln, du willst mit deinen Beziehungen richtig umgehen. So gehst du mit deinem Geld um, so gehst du mit deiner Energie um, so gehst du mit deinen Beziehungen um. Alle die Sprüche gehen immer wieder auf diesen Kern, werde weise, lerne von mir. Ne, am Anfang, ein Vater zu seinem Sohn, lerne von mir und werde klug. Du bist jünger als ich, lerne von dem Weisen und werde selber weise. Also wie werde ich klug, wie wirst du klug? Liebe. Das ist auch wieder ein starkes Wort. Wir wollen Zucht lieben. Geht das? Soll ich es einfach, wenn jemand mich anhubt, so schön. Dieses Gefühl, wenn ich zurechtgewiesen werde auf der Arbeit, von Freunden, von Arbeitgebern, wer auch immer, sollen wir das einfach so genießen? Ich glaube nicht. Es geht nicht darum, es zu lieben, zu korrigiert zu werden, sondern das, was wir wollen, das Ziel lieben, wir wollen es lieben, klug zu werden, wir wollen das vor Augen zu haben, sagen, okay, ich habe ein Ziel von dem Mann oder von der Frau Gottes, die ich sein möchte in Zukunft und ich liebe dieses Bild, wo mein Leben, wo Gott mich hinführt und deswegen nehme ich diese Zurechtweisung als Segen entgegen und sage, danke Herr, das ist eine Chance für mich zum Wachsen. Danke, ich habe hier einen toten Winkel, der mir plötzlich, hier wurde mir etwas gezeigt, das ich nicht erkannt habe. Und der Kern im Gegensatz zum Stolz ist Demut. Weil demütige Menschen werden klug. Stolz macht blind, sagt, ich kann es besser. Ich weiß es besser, ich brauche dich nicht. Aber Demut macht klug, sagt, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles. Kannst du mir helfen? Demütige Menschen sind belehrbare Menschen. Und hier in der Gemeinde, wir setzen ja sehr viel auf Lehre. Wir wollen ja eine Gemeinde sein, wo wir lernen, jede Woche. Nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche, in den Hauskreisen, in den verschiedenen Sachen wollen wir lernen. Und das geht nur, wenn du da hingehst mit der Einstellung, ich weiß noch nicht alles. Wenn du hier reinkommst, Sonntagmorgen, und denkst, ja, ich brauche das alles nicht, ich kenne den Text schon auswendig, dann wirst du auch ohne irgendein Wachstum und ohne irgendwas Vernünftiges rausgehen. Und als ich weiter hier drüber nachgesinnt habe, habe ich mir überlegt, ich glaube, hier ist auch eine Warnung für uns als Gemeinde mit drin. Ich glaube, wir als München Mitte tendieren dazu oder können dazu tendieren, stolz zu sein als Gemeinde. Wir sind die bibeltreue Gemeinde hier. Wir machen es richtig. Bei uns platzt es aus allen Nähten, nicht bei der kleinen Gemeinde da drüben, die machen es falsch. Wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir als Gemeinde stolz und dann sind wir nicht mehr belehrbar. Und das kann im Hauskreis sein, das kann in der Jugend. Wie sprecht ihr über die anderen Gemeinden, die anderen Jugendtreffen? Die machen es alle falsch. Wenn die nur so machen würden wie wir, für die Ältesten unter uns heute. Wenn Feedback kommt, wenn Leute sagen, das macht ihr als Gemeinde falsch, sind wir belehrbar? Sind wir bereit zu sagen, okay, lasst uns doch reflektieren, ob da was dran ist? Und erst wenn wir das tun, sind wir in der Lage, überhaupt zu wachsen. Wir alle haben diese toten Winkel. So, bisher war jetzt aber eigentlich an sich alles weltlich, oder? Also der Text, ja, der kommt aus der Bibel, aber das könnte auch ein Spruch sein, den kannst du auf irgendeiner philosophischen Tagung hören. Was also ist der Kern? Wieso? Was macht die Sehnsucht nach Zurechtweisung? Wo ist das Christliche dabei? Und ich musste schmunzeln, als Matthias mit Hebräer angefangen hat, weil ich tatsächlich den gleichen Text in meiner Predigt, das war nicht abgesprochen. Wir wollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann ein paar Verse später zitiert der Autor vom Hebräerbrief tatsächlich die Sprüche. Und dort steht: Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das heißt, der Hebräerbrief guckt, der Autor guckt die Gemeinde an und sagt: Gott als Vater, als guter Vater, sieht seine Kinder, sieht, wo sie dumm sind und benutzt Mittel, um sie zu reifen, um sie klug zu machen. Er züchtigt sie. Und wenn du heute hier bist und du Christ bist und Gott dein Vater im Himmel ist, dann tut er das auch in deinem Leben. Und er benutzt die Umstände und das Leid und alles Mögliche, um dich zu reifen im Glauben. Aber ich glaube, ein sehr konkreter Weg, wie Gott diese Züchtigung, wenn wir sie so nennen wollen, wie er das tut, ist mit seiner Gemeinde. Wir untereinander sind Werkzeuge in Gottes Hand zum Erbauen, zum Ermahnen einander, damit wir klug werden, damit wir nicht dumm bleiben, damit wir einander in Liebe begegnen und sagen: Ich sehe deinen blinden Fleck, ich sehe da etwas in dir, das du nicht erkennst, und ich bin bereit, es anzusprechen. Und das Gleiche tust du zu mir. Wir alle sind in gewisser Weise dumm. Wir alle haben Fehler, wir alle haben Tendenzen und Herangehungsweisen und. Und wir brauchen einander, um klug zu werden. Und Gott nutzt das. Und Gott tut uns in Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft, die nicht einfach heiti-teiti und wir sind immer alle nur lieb miteinander, sondern die einander schleifen, die sich gegenseitig herausfordern. Also, wir erkennen, dass wir nicht da sind, wo wir sein wollen. Und wir sehen, dass es einen Weg gibt, klug zu werden. Und ich würde es gern praktisch machen. Also wie geht das? Wie können wir einander, oder wie kannst du, wenn du sagst, ich will in Weisheit wachsen, ich will klug werden, wie kann ich das machen? 3 Empfehlungen. Suche Feedback, empfange Feedback und gebe Feedback. Also suche Feedback. Wie oft fragst du nach Feedback in deinem Leben? Wie oft bist du in Situationen, wo Leute das Recht haben, in dein Leben zu sprechen? Das ist schwer, weil damit machst du dich natürlich verletzbar. Auf der Arbeit hast du es vielleicht einmal im Jahr, wenn du einen Arbeitgeber hast, der irgendwie es drauf hat. Ich finde es, also wir haben dienstags hier immer Feedbackrunde. Ja, und ich in gewisser Weise liebe ich das. Ich glaube, für uns Trainees ist das eins von den wertvollsten Zeiten in der Woche, weil der Gottesdienst wird durchgegangen und jeder wird gefeedbackt. Und ich habe das Vorrecht, jetzt am Dienstag gleich zweimal dran zu sein, weil ich heute Morgen Leitung hatte. Jetzt freue ich mich drauf. Ja, das ist ja vielleicht übertrieben, weil das Feedback ehrlich ist. Und da werden auch Sachen gesagt, die wehtun. Wo man dann erstmal das schlucken muss und sagen: Nee, das sehe ich. Stimmt nicht. Nee, aber es ist nicht einfach, Feedback zu empfangen. Aber ich mag, dass wir das tun. Weil wie soll ich sonst als angehender Pastor besser werden? Wenn alle mir immer nur sagen: Boah, Stefan, du bist so ein toller Prediger. So toll, so toll. dann bin ich so, dann bin ich wie diese, ich weiß nicht, ob Deutschland sucht den Superstar, ob das überhaupt noch läuft, aber diese Casting-Shows, wo jemand kommt und so von sich selbst überzeugt ist, dass er singen kann, weil alle im Leben immer nur gesagt haben, du bist so ein toller Sänger, du bist so eine tolle Sängerin. Und die blamieren sich dann. Also such Feedback. Und zweitens, empfange Feedback. Das heißt, nur weil du Feedback bekommst, bist du noch nicht klug. Du musst es auch empfangen. Weil du kannst sehr einfach Feedback ignorieren oder dem nicht Raum geben. Stolz sein, sagen, ja, das siehst du so, das sehe ich nicht so. Das heißt, die Herzenshaltung, um klug zu werden, wieder ist Demut. Wir suchen Feedback und wenn wir dann Feedback bekommen, verarbeiten wir das. Du kaust drauf rum und denkst, okay, das stimmt das nicht. Was kann ich davon umsetzen? Wie kann ich das umsetzen? Und dann gehst du zu dieser Person 6 Monate später und hast gesagt, ich habe es versucht umzusetzen. Hast du es gemerkt? Und das sind praktische Wege, wie du in deinem Leben klug werden kannst, indem du bewusst Feedback annimmst, was andere dir geben. Und zum Schluss ermutige ich euch, gebe Feedback. Auch ungefragt. Bist du so ein Freund? Bist du so eine Freundin? Bist du bereit, in das Leben anderer zu sprechen, ungefragt, weil du siehst, dass sie was haben, was nicht richtig läuft? Peinliche Geschichte meinerseits. Ich war, vor vielen Jahren, ich war Single und ich hatte einen neuen Freund, ich kannte ihn noch nicht lange. Und er kam eines Tages zu mir und hat gesagt, Stefan, du musst öfter duschen und du musst deine Klamotten öfter waschen, weil du stinkst. Das ist peinlich. Ich liebe diesen Freund von mir, weil er den Mut hatte, mir etwas zu sagen, was ich weiß nicht wie viele Jahre lang viele gedacht haben, aber keiner gesagt hat. Und natürlich war es in dem Moment peinlich. Aber ich habe plötzlich gemerkt, ich habe in ihm jemand, der bereit ist, in mein Leben zu sprechen, zu meinem Wohl. Er hätte es ignorieren können wie alle anderen, dann wäre ich heute wahrscheinlich immer noch Single. aber das meine ich, das ist ja dieses, ungefragten Rat zu geben, ist schwer. Weil es wirkt dann oft, ja, die kritisiert immer. Das ist so ein Meckertyp, ne? Der hat immer was auszusetzen. Und deswegen ist meine Ermutigung für uns, nochmal mehr, im Rahmen der Gemeinde, im Rahmen von christlichen Beziehungen, in Liebe wollen wir Wahrheit ins Leben der anderen sprechen. Und das, ich glaube, Gott nutzt das, damit wir reifen. Ich glaube, Gott nutzt das, damit wir dass unsere Beziehungen tiefer und besser werden. Dass wenn etwas auf unserem Herzen ist, wenn da etwas ist, das dich stört an dem anderen, dass du sagst, weil ich dich liebe, bin ich bereit, dir weh zu tun, zu deinem Wohl. Und dann ist meine Hoffnung, dass ihr Leute seid, die dann diesen Feedback, diese Zucht annimmt. Lasst uns Werkzeuge Gottes sein im Reifeprozess dieser Gemeinde. Wer Zucht liebt, der wird klug. Und ich hoffe, das stimmt für dich. Ich hoffe, das stimmt auch für mich. Ich bete noch zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass du weise bist, klug über alles, dass du uns genau einschätzen kannst und tust und dass du uns hilfst, jeden Tag Christus ähnlicher zu werden. Das bedeutet auch, klüger zu werden in unserem Umgang miteinander, mit dir. Hilf uns als Gemeinde, hilf uns als Personen, als Männer und Frauen, bewusst zu wachsen, bewusst damit umzugehen, mit Feedback in unserem Leben. Hilf uns zu wachsen, reifer zu werden in all dem, was wir tun, damit wir dich besser erkennen können, Herr, damit wir dich besser weitergeben können, dass wir authentischer sind in dem, wer wir sind. Und dass schlussendlich dein Licht durch uns dadurch auch heller strahlt. Amen.